Anfang April fielen die Indianer bei uns ein. Ich hatte gerade wie ein John Pilgrim oder Nathaniel Dooley der Prärie etwas Ackerland abgerungen und die erste Saat ausgebracht, als eines Nachts kriegerisches Geheul anhob und die Erde unter Hunderten von Hufen erzitterte. Ich bekam das nicht direkt mit. Ein Kollege rief mich früh morgens um 6:30 an. Schnell zog ich mir etwas über, nahm mein Fahrrad mit in die S-Bahn und eilte auf unsere Felder. Dort hatten sie bereits ihre Zelte aufgeschlagen und aus starken Holzbohlen Verteidigungsanlagen errichtet. Sie hatten es hauptsächlich auf den Mais abgesehen, den sie niedergetrampelt oder gleich komplett aus der Erde gerissen hatten. Doch auch mein kleiner Streifen Gerste war schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie trugen gelbe Friesennerze oder gelbe Overalls. Auf einem ebenso gelben Transparent, das zwischen zwei mit Zeltschnüren abgespannten langen Stangen hing, stand in schwarzer Schrift: Weg mit dem Gendreck. Es brannten einige Feuer. Lagerfeuer? Eher Brandschatzungen ohne Beute. Ich machte schnell mit dem Handy einige Fotos und fuhr mit meinem Rad dann weiter zum Institut. Einige weitere Kollegen waren schon dort. Es gab Kaffee. Wir warteten auf den Institutsleiter. Die Atmosphäre hatte etwas Militärisches in der Art, dass sich zwei feindliche Lager gegenüberstanden, frühmorgens. Alles für den Arsch, sagte jemand. Der erste Freilandversuch nach 3 Jahren Forschung und nun diese Idioten wie die Wildschweine. Wenn es wenigstens das gewesen wäre, ein Naturereignis, Hagelschlag oder meinetwegen Wildschweine, die den Kollegen in Ostdeutschland ordentlich zusetzten. Da hätte man auch wieder von vorne angefangen, aber die Indianer waren nicht Natur, sondern Menschen, die, wenn auch auf der Basis falscher Annahmen, bewusst eine Entscheidung gefällt und aus freien Stücken gehandelt hatten. Aus einer Frage von nützlich oder schädlich wurde damit eine Frage von gut oder böse. Natürlich hielten die gelben Indianer auf unserem Feld sich für die Guten. Die Natur mit dem Guten gleichzusetzen, das war so eine Denkungsart. Ich solle sie nicht Indianer nennen, meinte eine Kollegin, das sei rassistisch irgendwie und ich täte damit den echten Indianern Unrecht. Sie schien mir anfällig für Ethnoromantik. Blieb in der Fußgängerzone bestimmt auch stehen, wenn diese Peruaner in Fantasiekostümen auf ihren Panflöten dort akustische Massaker anrichteten. Waren das echte Indianer? Menschen mit dem Etikett echt zu versehen, hielt ich für ein fragwürdiges Unterfangen. Ich bin kein Kulturpessimist. Meine Gerste auf dem Institutsacker war nicht mehr oder weniger echt als irgendeine Sorte, die vor 100 Jahren gezüchtet worden war. Woran wollte man das auch festmachen, dass es das Saatgut beim Manufaktum zu kaufen gab? Wenn wir als Kinder im Wald hinter dem Haus meiner Eltern Cowboy und Indianer gespielt hatten, wollte ich nie Indianer sein. Sich Schminke ins Gesicht zu schmieren, ersatzweise Dreck ins Analphabetentum zurückzusinken und in unvollständigen Sätzen zu reden, erschien meinem kindlichen Intellekt unwürdig. Außerdem verloren die Indianer immer. Der einzige Vorteil, den das Indianersein in meinen Augen besessen hatte, war der, dass man mit seinem Bogen echte Pfeile verschießen konnte, während mein Old Shatterhand-Spielzeuggewehr nur knallte. Und das nicht einmal laut, weil es nur diese Papierstreifenmunition hatte. Dass ich später zur Bundeswehr ging, trotz oder wegen des politischen Tauwetters, das den Kalten Krieg langsam beendete, schien mir logische Konsequenz aus dieser Haltung zu sein. Unser Institutsleiter kam. Die Polizei sei unterwegs, sagte er. Die Kollegin, die es irgendwie mit den Indianern hatte, fragte, ob es nicht besser wäre, mit den Leuten zu reden, anstatt gleich auf die Staatsgewalt zu setzen. Sie forschte an Leguminosen, die im Gewächshaus standen. Dort draußen ging meine Gerste zum Teufel. Man dürfe nicht, sagte ein anderer, mit Kriminellen verhandeln. Es gebe überhaupt immer viel zu viel Sympathie mit den Tätern. Das sei bei der RAF auch schon so gewesen. Der Mann redete sich in Rage. Für mich stand außer Frage, das Recht auf freie Forschung zu verteidigen. Forschen heißt Fragen stellen und vor möglichen Antworten nicht zurückschrecken. Als Forscher darf man kein Hasenfuß sein. Für die Freiheit von Frage und Antwort hatte der Steinmetz Sokrates sein Leben gelassen. Aber schon eine Generation nach ihm wollte der aristokratische Feigling Platon die Freiheit wieder verbieten, beziehungsweise sie nur seinesgleichen zugestehen. Ich las sie gerne, die alten Griechen. Das war, wenn man so will, meine Freizeitbeschäftigung. Und fast immer ging es dort um den Kampf zwischen Freiheit und Unfreiheit, insbesondere um die Freiheit der Wissenschaft. Die Griechen waren die ersten großen Aufklärer. Noch trifft es uns Naturwissenschaftler derzeit weniger hart, weil wir im naturwissenschaftlichen Zeitalter leben, aber weltweit sind die Fundamentalisten schon wieder auf dem Vormarsch. In manchen ländlichen Gegenden der USA berichten die Zeitungen, wird den Mädchen inzwischen erzählt, man würde vom Küssen schwanger. Vielleicht hatte Aristoteles doch recht damit, dass es Menschen gebe, die von Natur aus Sklaven seien, weil sie freiwillig die Unmündigkeit wählten. In denselben Zeitungen dachte ich, würde morgen stehen, mit zivilem Ungehorsam gegen die Genmafia. Mir ging es darum, die Natur zu verstehen. Ich begriff nicht, was am Erkennen böse sein sollte. Offenbar hatten die Menschen Angst und verkehrten damit den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Und sie liebten ihre Angst, weshalb sie sie kultivierten, anstatt etwas dagegen zu unternehmen. Dorothee war auch so gewesen. Sie hatte Flugangst und wäre in die Karibik mit dem Zug gefahren, wenn es nur möglich gewesen wäre. Gegen Flugangst hilft, sich mit der Technik der Maschinen auseinanderzusetzen, ihre Mechanik zu verstehen. Jeder Mensch sollte Grundkenntnisse in Aerodynamik besitzen. Wenn einem das zu kompliziert ist, kann man immer noch Diazepam nehmen. Beides hatte sie abgelehnt und bei unseren Urlaubsflügen stattdessen ihre Finger derart krampfhaft in meinen Unterarm gekrallt, dass ich noch Wochen später davon blaue Flecken hatte. Andere hatten Angst vor Handystrahlung und suchten danach Beweisen. Wenn sie keine fanden, schlossen sie daraus nicht etwa, dass ihre Hypothese falsch sein könnte, sondern dass noch nicht richtig gesucht worden sei. Oder noch schlimmer, dass es die gesuchten Beweise zwar gäbe, sie aber von einem verschwörerischen Syndikat unter Verschluss gehalten würden. Diese Wahnvorstellungen wurden dann von gewieften Autoren zu tausendseitigen Bestsellern verarbeitet. Dieser Dummheit, da war ich mir sicher, würde die Menschheit noch eines Tages zugrunde gehen. Vielleicht gingen sie Hand in Hand, der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt und die Hypochondrie. Seit ich angefangen hatte, meine Vernunft zu gebrauchen, oder besser, seit meine Vernunft angefangen hatte, autonom zu werden, regte ich mich über Menschen auf, die dem Irrationalen verfallen waren. Und noch mehr über diejenigen, die dem Irrationalen eine rationale Verpackung gaben und dabei wirklich glaubten, dadurch auch den Inhalt zu verändern. Es schien ein allzu menschliches Verhalten zu sein, man traf es immer wieder. Ich überlegte, ob es dafür ein Sprichwort gab. Ich fand keines. Gegen die Dummheit kämpften selbst die Götter, wie es schien, vergebens. Die gelben Indianer auf unserem Feld waren bestimmt solche Menschen. Es würde unsinnig sein, mit ihnen zu diskutieren. Wissenschaftliche Beweise waren für sie die Folge einer Überzeugung, nicht deren Grundlage. Wie die Indianer, die Echten, glaubten, dass eine reiche Ernte Folge der Bemühungen ihrer Priester und Zauberer war. In Wirklichkeit waren schlechte Ernten die Ursache für die magischen Rituale, für den Voodoo und was es sonst noch gab. Glauben hilft in erster Linie beim Glauben. In der Runde der Institutskollegen plädierte ich dafür, die Indianersiedlung auf unserem Feld von der Polizei räumen zu lassen, Schadensersatzklage zu erheben und unsere Arbeit fortzusetzen. Als Student war ich selbst bei der einen oder anderen Demo dabei gewesen und hätte mir damals wohl nicht gedacht, dass ich einmal auf der anderen Seite stehen würde. Aber es schien mir das einzig Richtige. Ob man uns das nicht falsch auslegen könnte, wenn wir uns dem Dialog verweigerten, gab einer der Kollegen zu bedenken. Unsere Gegner könnten dann behaupten, wir hätten entweder etwas zu verbergen oder keine guten Argumente. Siehst du denn nicht, sagte ich, dass das genau die Falle ist, in die wir tappen sollen? Du würdest doch auch nicht mit einem eingefleischten Kreationisten über Evolution debattieren oder mit einem fundamentalistischen Muslim über die Rechte der Frau. Aber wie sollen wir sie dann jemals überzeugen, fragte er. Ich meine, wir arbeiten hier ja schließlich nicht am Untergang der Menschheit. In ihren Augen schon, sagte ich. Diese Leute wollen mediale Aufmerksamkeit. Wenn wir uns auf das Spiel einlassen, verlieren wir. So wie die Masse der Bevölkerung Elektrizität nutzt, ohne sie zu verstehen, lehnt sie die Gentechnik ab, ohne sie zu verstehen. Eben deshalb muss man es diesen Menschen erklären, sagte der Kollege. Du kannst sie doch nicht einfach für dumm verkaufen. Das fände ich auch arrogant. Er schien es einfach nicht zu begreifen. Mein Gott, wir waren Wissenschaftler und keine Werbetexter. Ich nahm einen erneuten Anlauf. Man kann nicht einfach sich hinstellen und sagen, so und so ist es, nun versteht das endlich. Die Leute misstrauen der Evidenz. Forschung war immer mit Widerständen verbunden. Wir dürfen nicht zu eitel sein, aber beharrlich, das müssen wir schon sein. Kennst du die Geschichte von Galilei? Er hat bewiesen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und musste später widerrufen. Das meine ich nicht. Abgesehen davon, dass das auch nicht wirklich stimmt, die Beweise kamen erst später, sagte ich und erzählte ihm dann dies. Stell dir vor, du bist Galilei. Du bist fest davon überzeugt, dass sich die Gesetze der Natur nicht mit Alchemie, Astrologie oder sonstigen Hokuspokus entschlüsseln lassen, sondern nur mit den Methoden der Mathematik. Du kennst die Theorie von Kopernikus und die scheint dir schlüssiger zu sein als alle andere. Aber es ist eben nur eine Theorie, es fehlen anschauliche Beweise. Die folgenlosen Debatten der Scholastiker, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben und so weiter, oder wie ein schlüssiger Gottesbeweis zu führen ist, gehen dir gegen den Strich. Seit Jahrhunderten nichts als Wortgefechte. Du willst Evidenz. Und dann hörst du von einem Holländer namens Jan Lippershey, der ein paar Linsen derart hintereinander in ein Rohr gebaut hat, dass weit Entferntes plötzlich ganz nah erscheint. Das ist das, was du brauchst. Du kaufst dir Linsen, fängst an zu basteln, schleifst bald deine eigenen Linsen und hältst nach einigen Experimenten ein Teleskop mit 20-facher Vergrößerung und anständiger Lichtstärke und Schärfe in der Hand. Das richtest du des Nachts gen Himmel und siehst die Strukturen der Mondoberfläche, einige Jupitermonde, die Phasen der Venus, die Ringe des Saturn und etliches mehr. Du beobachtest und du rechnest und dabei behält Kopernikus immer recht. Jetzt hast du die Evidenz, die du immer wolltest. Und dann lädst du die Zweifler ein, die Kleriker, die Kardinäle und Inquisitoren. Schaut durch mein Teleskop, sagst du ihnen, und seht selbst. Aber du magst es kaum glauben, sie wollen nicht. Was beweist es schon, sagen sie dir, dein Teleskop? Ändert sich das göttliche Gefüge etwa dadurch, dass wir sein Abbild verzerren? Wer sagt, dass der Himmel dort oben und die Bilder in deinem Rohr ein und dieselbe Sache sind? Nein, Galilei, die Wahrheit ist ewig und du bist nur ein Sterblicher. Also rühre sie besser nicht an. Wir sagen es dir im Guten. Der Kollege blickte mich an und atmete hörbar aus. Ja, sagte er dann. An einem anderen Institut waren sie ein Jahr zuvor eingeknickt. Die Forschung dort lag am Boden, gegen den Professor hatten die Medien gehetzt, weil er sich emotionslos und rational gab. Man wollte einen sich windenden Wurm, aber er versuchte zu erklären. Einige Leute waren zu uns gewechselt. Wenn Kopernikus oder Galilei die Bevölkerung nach ihrer Meinung gefragt hätten, man braucht den Gedanken nicht zu Ende zu denken. Um nicht einer Deformation professionell anheimzufallen, hatte ich mir vor Zeiten ein Antidogmatismusprogramm verordnet. Das heißt, ich wollte fachfremden Kritikern meiner Arbeit nicht aus dem Weg gehen. Den offiziellen Dialog mit den Indianern zu suchen, mochte aus medialen Erwägungen falsch sein. Aber warum sollte ich nicht inkognito mit den Leuten ins Gespräch kommen? Dass jemand Gentechniker ist, sieht man ihm schließlich nicht an der Nasenspitze an. Vielleicht war ja doch etwas Wahres dran. Seit wir aufhörten zu frieren, dachte ich damals draußen vor den Toren des Paradieses, nachdem uns der Haarausfall zur neuen Spezies machte, als Prometheus ein Mitgefühl mit unserem sterblichen Geschlecht hatte und uns einen urzeitlichen Farn am Sonnenwagen Feuer fangen ließ, als wir mit Fackeln in den Händen auszogen, die Welt auszuleuchten, seit wir anfingen anzuzünden, das Fleisch der Tiere brieten, bis es schön durch war, seitdem wurde es wärmer. Seit vormals, ganz ohne Zeugungsakt, ein Stern einen zweiten gebar, als glühender Hagel auf die Erde niederging, weil allzu leichtfertig herumgezündelt worden war und die Ernte versenkte und das Vieh verbrannte und die Menschen schlug bis auf einen, seit wir uns das erste Mal vor Angst in die Hosen schissen, weil sich für einen Moment der Himmel hinter den Himmeln auftat und sich das Innere der Erde nach außen wölbte, sich uns kleinen Nimmersatten der kosmische Gierschlund zeigte und Vater, Mutter, Kind verschlang und die gute Kuh Else dazu, seitdem kannten wir das Schuldgefühl. Wehe, es wird nicht restlos verbrannt. Wehe, es gibt Rückstände. Wehe aber auch dem, der eine allzu saubere Bilanz hat. Dem wird geneidet, der wird erschlagen und man meint, man hielte die Fackel der Freiheit in der Hand und sieht nicht die Keule. Ich trank meinen Kaffee aus und zog meine Jacke an. Ein Schuldgefühl wollte sich bei mir nicht einstellen. Wir sollten dort nicht als Gruppe auftauchen, riet ich meinen Kollegen. Das würde nur Konfrontationen geben. Lieber jeder für sich, das gäbe weniger Angriffsfläche. Einige Wochen zuvor hatten bei einer Demo für bessere Bildungspolitik Punks Inventar der Berliner Humboldt-Universität zertrümmert. Man konnte nicht wissen, was für Chaoten die Indianer in ihren Reihen hatten. Ich fuhr zu unserem Acker. Das frische Aprilwetter, die morgendliche Uhrzeit, ein wenig fühlte ich mich wie bei einer Fahrt ins Manöver, die ich als Wehrpflichtiger mitgemacht hatte. Jetzt also war ich unterwegs, den Feind, der unsere Linien durchbrochen hatte, auszuspähen. Die Rolle des Fernaufklärers, des Einzelkämpfers, löste den Soldaten aus der Anonymität des Kampfverbandes, ließ den antiken Helden aus der modernen Masse wiedererstehen und lieferte ihn zugleich der Gefahr aus, zur Gegenseite überzulaufen. Darin ist man gefangen. Man kann die Seiten wechseln, aber nicht das Feld verlassen. Es waren Schaulustige da, Fotografen und sogar ein Filmteam. Die Polizei forderte über Megafon zur Räumung auf und stellte die Personalien der gelben Indianer fest. Neben dem üblichen Studentenvolk waren auch Mütter mit kleinen Kindern darunter. Ich fragte mich, ob die Eltern wussten, was sie da taten. Wer Ende der 60er als Kind mit auf Demos geschleppt wurde, war inzwischen als 40-Jähriger vollends dem Konsumismus verfallen, flog zum Urlaub auf die Malediven und beruhigte sein Gewissen durch pedantische Mülltrennung. Die Defizite, die ich als Dorfkind aufzuarbeiten hatte, nahmen sich dagegen in meinen Augen gering aus. Ein leichter Minderwertigkeitskomplex, der meine ganz große Karriere verhindern würde. Damit ließ ich leben. Ich stand am Rand des Ackers und schnappte Gesprächsfetzen auf. Ein Rentner polterte gegen die Konzerne und forderte, Bomben auf die Zentralen zu werfen. Man musste also kein wertiger Islamist sein, um sich in die Luft zu sprengen. Die Bereitschaft dazu gab es auch in unseren Reihen, da war ich mir sicher. Welcher Funke die Explosion wohl auslösen würde. Neben mir stand ein hochgewachsener Mann mit schütterem, windzerzausten Haar, Henri Quatre-Bart und Outdoorjacke Marke Berghaus. Was wir hier sehen, sagte er, ist ein Musterbeispiel zivilen Ungehorsams. Endlich geht die Saat auf, die ich jahrelang unter meine Schüler im Ethikunterricht gesät habe. Tolle, mutige Menschen, das sind die wahren Helden unserer Zeit. Das Bewundernswerte ist nichts ohne den Bewunderer, dachte ich. Und behielt es für mich. Woher dieses Bedürfnis nach Heldentum wohl kam? Vor Jahren hatte ein Studienkollege mich einmal mit in eine Wagner-Oper genommen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, in welches Stück. Mir kam aber irgendwie in den Sinn, dass ich die Musik wohl mochte, die Handlung und der Text mir aber nichts gaben. Die Zeit der Helden war eben vorbei. Man wusste nicht mehr, woran man anknüpfen sollte. Mein Religionslehrer hätte früher nicht so gesprochen, aber das war ja auch schon vergangene Vergangenheit. Eine junge Squaw der gelben Indianer verteilte Flugblätter. Ihr sommersprossiges Gesicht wurde von Dreadlocks eingerahmt, die Spuren verschiedenster Färbungen zeigten. Sie mochte vielleicht Anfang 20 sein und hielt mich offenbar für einen Studenten. Das passierte mir immer wieder einmal, man sah mir meinen Doktortitel nicht an. Im Falle junger Frauen konnte ich mit der Degradierung allerdings ganz gut leben. »Ich hoffe, du bist auch gegen Gentechnik«, sagte sie. »Bin mir nicht sicher«, entgegnete ich. »Ich versuche immer, die Dinge differenziert zu sehen.« »Da gibt es nichts zu differenzieren. Gentechnik ist das Böse. Alles andere ist Propaganda der Konzerne. Lass dir da nichts vormachen.« Ihre Welt schien klar geteilt. Wir konnten nur wählen zwischen Schlucken und Nichtschlucken. Irgendwo saß irgendjemand am Drücker und in ihrem kindlichen Gemüt schien das Erleiden von Macht moralisch gut und das Ausüben von Macht per se böse zu sein. Diese Einteilung hing aber ganz von der Methode ab, mit der man die Bestimmung von Gut und Böse vornahm, und ihre Methode schien mir mehr als fragwürdig, weil sie die Ausübung von Macht der sozialen Perspektive unterwarf, ihr Erleiden aber der individuellen. Sie maß mit zweierlei Maß. Wer die Niedrigen erhöhen will, der muss auch die andere Backe hinhalten. Aber das hätte sie bestimmt nicht getan. Ich wusste genug über Moral und machte mir darum nichts aus ihr. Vor einiger Zeit war ich einmal auf einem Symposium zur Bioethik gewesen. Ein Referent hatte allen Ernstes behauptet, dass wir immer mit dem Schlimmsten rechnen müssten und die Heuristik der Furcht es uns daher verbiete, über unseren Horizont hinauszugehen. Auf die Rückfrage eines Teilnehmers, wie denn dann noch Erkenntnisfortschritt möglich sein sollte, antwortete er trocken, dass wir es nötiger hätten, Fortschritte im Denken zu machen. Was er genau damit meinte, ließ er offen. Moral schien mir eine Angelegenheit der Ahnungslosen zu sein. Die junge Squaw der gelben Indianer wartete immer noch auf eine Antwort von mir. »Naja«, sagte ich und deutete auf das Feld hinter ihrem Rücken, »dieses Feld hier gehört weder Bayer noch Monsanto, sondern der Hochschule. Hier wird wissenschaftliche Forschung betrieben, wie man Nutzpflanzen zum Beispiel widerstandsfähiger gegen Klimaveränderungen machen kann.« Wenn diese sogenannten Wissenschaftler mal mehr mit den Menschen reden würden, wüssten sie, dass niemand diese Forschungen will, sagte sie. Da stand es wieder, Galileis Teleskop. Und wenn die Leute nicht so viel Auto fahren würden, bräuchten wir auch keine klimaresistenten Pflanzen. Sie redete auf mich ein und ich fand, dass sie eigentlich ganz hübsch aussah, zu schade, um so gänzlich der Unvernunft überlassen zu werden. Vielleicht fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, wäre da noch etwas zu retten. Ich ließ mir von ihr ein Flugblatt geben und sie wandte sich anderen Schaulustigen zu. Ich faltete das Blatt ungelesen zusammen und schob es in eine meiner Gesäßtaschen. Die Polizei begann, die Personalien einiger Leute aufzunehmen und einzelne abzuführen. Die Indianer hatten in der Mitte des Feldes zwei Baumstämme, wie man sie für Maibäume benutzt, aufgerichtet, mit Seilen abgespannt und jeweils zwei waren hinaufgeklettert und hingen dort oben in einem Biwaksack wie in einem Storchennest. Man würde sie dort sicher nicht herunterbekommen und genau das war wohl auch ihre Absicht. Selbst wenn die niedere Kriegerkaste schon längst in Gefangenschaft geraten sein würde, die edelsten Ritter würden da oben verharren, wenn es sein musste, tagelang als Fanal gegen das Böse. Von einigen Fenstern unseres Instituts aus waren die Pfähle zu sehen und man fühlte sich ungewollt an eine Golgatha-Szenerie erinnert. Die Polizei hatte überlegt, ob sie Spezialisten mit Steigeisen hinaufklettern lassen sollte, die Idee dann aber als zu gefährlich verworfen. Die Indianer würden sich nicht einfach so gefangen nehmen lassen. Mit einem Leiterwagen der Feuerwehr anzurücken fiel ebenso aus. Nicht nur wäre der schwere Wagen vermutlich im regennassen Acker stecken geblieben, er hätte zudem, und das mit Sicherheit, den malträtierten Anpflanzungen den Rest gegeben. Wir besprachen uns mit der Polizei und beschlossen, die Pfahl-Indianer hängen zu lassen. Es hatte wieder angefangen zu regnen, irgendwann würden sie aufgeben. Vielleicht hielten sie bis Einbruch der Dunkelheit durch und würden dann versuchen, sich abzuseilen und, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Acker zu machen. Die Polizei ließ einen Streifenwagen mit zwei Mann am Ort für den Fall das. Ein paar gelbe Squaws und bärtige Novizen verteilten noch Flugblätter an die immer geringer werdende Zahl der Neugierigen. Ab und an kam noch ein Presseteam vorbei, aber um die Mittagszeit herum hatte sich die Sache mehr oder weniger erledigt. Bis auf die Pfähle natürlich und unsere zertrampelten Pflanzen. Wir waren nicht gegen Vandalismus versichert und würde man einige Beteiligte vor Gericht stellen können, dann wäre bei denen sicher auch nichts zu holen. Der Wert unserer Anpflanzung war ohnehin nicht bezifferbar. Ich hatte einen Streifen von 2,5 A stehen, der hätte bei industrieller Landwirtschaft vielleicht 2,5 Doppelzentner Gerste zu 15 Euro gebracht. Die paar Halme. Die Pfahl-Indianer hielten im Regen nicht einmal bis zur Nacht durch. Als sie abgeführt wurden, applaudierten die letzten am Feldrand verbliebenen Stammesgenossen. Ich fuhr mit dem Rad nach Hause und freute mich auf eine heiße Badewanne und ein Glas Rotwein. Am nächsten Tag kaufte ich eine Zeitung. Über den Überfall der gelben Indianer wurde nur im Lokalteil berichtet und auf ein Online-Forum der Zeitung verwiesen, wo die Leser das Thema diskutieren könnten. Ich war erleichtert. Wenn man einer Sache ihre Relevanz nehmen wollte, musste man sie nur ins Internet abschieben. Manchmal kamen jüngere Studenten, die ich betreute, zu mir und sagten, sie hätten dieses oder jenes im Netz gelesen. Wahrheit gibt es nicht auf dem Basar der Meinungen, sagte ich ihnen dann, und einige waren darauf enttäuscht. Ich versuchte, meinen Acker wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Feldarbeit in Gummistiefeln, aus denen man abends stinkende Socken zog. Man wusste, was man getan hatte. Der Regen hatte über Nacht aufgehört und die Frühlingssonne erwärmte den feuchten Boden. Rund 2/3 meiner Gerste waren noch in Ordnung, bei den Maiskollegen sah es weit schlimmer aus. Über 50 Überfälle in Deutschland in den letzten Jahren. Vielleicht musste man das einfach hinnehmen. Ich versuchte, mich nicht allzu sehr über den Schaden zu ärgern und genoss die Arbeit an der frischen Luft. Abends ging ich in die Sauna. Wenn mich einmal jemand fragen sollte, was ich als typisch deutsch erachte, dann dies, gemischte Sauna. Ich kenne kein Volk, das sich so unkompliziert entblößt. Mag daran liegen, dass wir unser Geschichtstrauma nur dadurch bewältigen konnten, indem wir im übertragenen Sinne die Hüllen fallen ließen, auf das uns niemand nachsagen konnte, unter unseren Klamotten stecke noch restweise eine muffige Vergangenheit. Andererseits geht auch nicht jeder in die Sauna, auch das im übertragenen Sinne. Ich kann mich an einen Urlaub in Irland erinnern, wo das Umkleiden am Strand eine regelrechte Akrobatik erforderte, weil das von deutschen Nordseestränden seit jeher gewohnte Unterhose runter, Badehose hoch unter dem strengen Blick des Katholizismus natürlich undenkbar war. Mag sein, dass der Preis, den wir zahlen für unsere Nacktheit, der ist, ein gänzlich unerotisches Volk zu sein. Umgekehrt macht uns das auf eine Art friedlich. Wenn ich an die Gewalttätigkeiten denke, angefangen bei Schlägereien bis hin zu Kriegen, die Männer wegen Frauen vom Zaun gebrochen haben, dann halte ich die gemischte Sauna für nachgerade friedensstiftend. Man sieht sich nackt und die Männer fallen trotzdem nicht über die Frauen her. Das ist eine kulturelle Leistung der besonderen Art. Zwischen den Saunagängen las ich in einem Buch über alte Ackerbau-Rituale und schlief irgendwann darüber ein. Über das Land flog ein Schwarm wilder Gänse und sah nichts. Das Feuer ist gelegt, man steht beisammen, hat Rat gehalten am Vorabend, am Vorvorabend, ist nun bereit, hat sich gesammelt und steht im Kreis um das Opfer, Männer wie Frauen. Waschungen wurden vollzogen, äußere wie innere Reinigungen. An diesem Morgen hat noch niemand eine Mahlzeit eingenommen. Was nun zu tun ist, zu handeln oder nur anzuschauen, ist nicht mit vollem Magen durchführbar. Schmuck ist angelegt und farbige Schminke aufgetragen. Eine frühe Trommel wird gerührt und eine heisere Stimme ruft zusammen. Das Wetter ist trocken und der Morgen frisch. Die Venus steht hell im Osten, friedlich. Die Sonne winkt mit den Fingerspitzen über den Horizont. Ein leichter Wind aus Westen weht über die Landschaft, die die Weißen Prärie und heute Nebraska nennen. Gesichter sind mit Asche eingerieben. Auch das Opfer ist vorbereitet, um vom Etwas zum Nichts zu werden, restlos zu werden, negative Materie, damit für morgen und übermorgen und die Tage danach noch etwas bleibt. Vor gut einem Monat war der letzte Schnee geschmolzen, es ist April, Zeit der Aussaat. 6 Monate zuvor hatte sich ein Dutzend Krieger der Pawnees, gut zu erkennen an ihren rot gefärbten Haarbürsten, aufgemacht, 3 Tagesritte nach Norden und sie waren mit leichten Kanus über den Missouri-Fluss gesetzt, an einer breiten Stelle mit geringer Strömung, legten sich tags auf die Lauer und hatten des Nachts ein Mädchen aus einem Lager des Stammes der Dakota entführt. In dem halben Jahr, das das Mädchen in dem Erdhüttendorf der Pawnees verbrachte, blieb ihr die Sprache ihrer Entführer fremd. Wenn sich jemand ansprach, sagte er nur Sioux. Denn die Pawnees nennen die Dakota Sioux, was Sprecher einer fremden Sprache bedeutet. Dann folgten Gesten. Sie hatte keine Aufgaben und lebte mal in dieser, mal in jener Hütte, besser gesagt in diesem oder jenem Loch, denn die Behausungen der Pawnees glichen mehr finsteren Dachshöhlen, die halb schräg in die Erde hineingegraben waren. Man kümmerte sich. Man behandelte sie sogar ausgesprochen gut. Andere Frauen bemühten sich um sie, pflegten ihre Haare und ihre Haut, bekochten sie mit Maisfladen und Büffelfleisch und reichten Honig nach Belieben. Das hatte nichts mit den monströsen Erzählungen der alten Dakota-Frauen zu tun, die den jungen Mädchen zur Warnung gegeben wurden, damit sie auf der Hut seien. Reite nicht an den Tagen des Blutes die trächtige Stute, Frau. Kreuze nicht den Weg des Wildes, es löste sich auf in Luft. Aber wenn dein Kind in einem Bach fiele, ließest du es ertrinken. 2 Monate, bevor die Pawnees sie raubten, hatte sie ihre erste Menstruation. Die älteren Frauen des Dorfes brachten sie daraufhin zu einem Tipi am Rande der Siedlung, in dem sie zusammen mit einigen weiteren Mädchen, bei denen sich ebenfalls die Geschlechtsreife gezeigt hatte, für 3 Monate ohne Tageslicht verbringen musste. Die Mädchen durften das Zelt auf keinen Fall verlassen, es war ihnen sogar verboten, auch nur einen Fuß auf den Boden zu setzen. Die Dakota glaubten, dass sonst die Erde vergiftet und eine Missernte unausweichlich würde. In dem Tipi gab es daher Hängematten und auf hölzernen Podesten standen Tongefäße für die Notdurft. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde ihnen etwas zu essen gebracht. Keines der Mädchen wusste, wie lange ihre Gefangenschaft dauern würde, wann sie die Sonne jemals wieder zu Gesicht bekämen. Sie hofften. Die Krieger der Pawnees wussten, was in dem abseits stehenden Zelt zu holen war. Sie war eine leichte Beute. Wer absondert, verliert. Und wer abgesondert wird, geht verloren. Sie aß und wartete, schlief und sah in den Himmel hinauf, blutete monatlich und durfte dabei nicht den Boden berühren. Der aufgeklärte weiße Mann verbot zu dieser Zeit seinen menstruierenden Frauen den Blick in den Spiegel, weil der sonst blind würde. 2 Tage vor der Opferung hatte man das Mädchen von Hütte zu Hütte geführt, wobei der gesamte Rat der Häuptlinge und Krieger und Schamanen sie begleitete. In jeder Hütte erhielt sie ein kleines Holzscheit und etwas rote und schwarze Farbe. Ihr wurde bedeutet, die Sachen an den ihr zunächst stehenden Krieger weiterzureichen. Auf diese Weise besuchte sie jede Hütte und empfing in jeder dasselbe Geschenk von Holz und Farbe. Am Tag vor ihrem Tod, von dem sie noch nichts wusste, setzte man sie auf Diät von Kräutertee und Maisbrot. Sie wurde noch vor Sonnenaufgang geweckt. Man führte sie aus der Hütte durch einen Spalier von Kriegern, die jeder eines jener Holzstücke in den Händen hielten, die das Mädchen 2 Tage zuvor empfangen hatte. Man stellte sie auf ein kleines hölzernes Podest und 2 Frauen entkleideten sie. Sie rasierten ihr alle Haare ab, auch die zwischen den Beinen, und überprüften bei der Gelegenheit ihre Jungfräulichkeit. Dann nahmen die Frauen die Farbe, die rote und die schwarze, und bestrichen damit ihren Körper von oben bis unten, die linke Seite rot und die rechte schwarz. Blut und Tod, Leben und Vergehen, rot und schwarz. Man gab ihr etwas zu trinken, was sie ein wenig betäubte. Dann band man ihr die Hände mit Lederriemen über dem Kopf zusammen, führte sie zu einer Art Galgen und hängte sie dort an den Händen auf. Das Volk kommt, um anzuzünden. Reisig zu unterst, darüber kleine Scheite. Monoton schlägt die Trommel, ein gelegentliches Knacken der noch kleinen Flammen im Reisig ist vernehmbar. Das trockene Holz produziert kaum Rauch. Um das Feuer herum stehen die Männer, Frauen und Kinder des Pornidorfes. Einige Krieger halten Pfeil und Bogen bereit. Ein Schamane redet in lautem Singsang, während ein anderer einen Tanz aus zuckenden Bewegungen zum Rhythmus der Trommel vollführt. Die dickeren Scheite fangen Feuer und die Flammen verbrennen erst Füße, dann Schenkel des Opfers. Ein ausgewählter Porni spannt seinen Bogen und schießt dem fast ohnmächtigen Mädchen einen Pfeil durch die Brust. Die übrigen Krieger spannen nun ebenfalls ihre Bogen, und als ihr Blut ins Feuer tropft, geht ein Hagel tödlicher Pfeile auf sie nieder. Es ist ein grauenvolles Bild, wie der halbverbrannte, im Todeskampf verkrampfte, entstellte, rot-schwarze Körper dort über dem Feuer hängt. Kein heiliger Sebastian, der auf den Renaissance-Gemälden trotz der Pfeile in seinem Körper immer noch sexy wirkt, der sein Martyrium überlebt und von der lustigen Witwe Lucina gesund gepflegt wird. Die oberen der Pornis schauen reglos, doch einigen Jüngeren und den Frauen steht das Entsetzen über die eigene Tat ins Gesicht geschrieben. »Die oben sitzen haben gut überlegt«, fragt Hassan, bevor er eine erste Kelle Aufgusswasser sehr langsam über den Steinen des Saunaofens verteilte. »Ist Birke mit Limone, wirkt anregend auf Kreislauf.« Es zischte unmerklich. »Ja, Hassan, ich habe gut überlegt.« Ich saß auf der obersten Bankreihe mit gekreuzten Beinen schon seit fast 10 Minuten und Hassan hielt eine Weile inne, bevor er ebenso bedächtig eine zweite Kelle über die Ofensteine goss. Und wieder innehalten. Und eine dritte Kelle. Für diese ersten 3 Kellen nahm er sich gut 1 Minute Zeit. Das ist das Geheimnis seines Aufgusses. Es ist nicht die Hitze, die einen beim Aufguss zu schaffen macht, es ist die Luftfeuchtigkeit. Hassan wartete, bevor er mit fast schon provozierender Langsamkeit wieder 3 bis 4 Kellen auf den Ofen goss. Der Schweiß lief mir in Strömen herunter. Hassan fasste sein Handtuch an 2 Enden und schlug damit, als wollte er ein Kissen aufschütteln, die Luft jedem Einzelnen entgegen. Bei Hassan oben zu sitzen, war nur etwas für Hartgesottene. Ich musste mir die Hände vors Gesicht halten, weil die Luft zu heiß zum Einatmen war. Es brannte höllisch an meinen Ohren. Keiner auf der obersten Bankreihe, der in diesem Moment nicht litt. Aufguss dauert bis Kübel leer, hatte Hassan angesagt, und man mochte in der schummrigen Saunabeleuchtung ein leichtes Grinsen erahnen, um Gedanken zu lesen, fiel nicht schwer. Du, Alemann, bist nicht so hart, wie du glaubst. Gehst zum Türken, um ein bisschen zu leiden. Fühlst du nachher besser. Als mein Kopf leer war, ging ich nach Hause.